Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
Ja, Sie haben sich nichts verhört und Ihr Radio ist auch nicht verstellt. Das ist die neue Sendung, in der ab heute immer um diese Zeit sonntags von 11 bis 13 Uhr ein Thema von verschiedenen Seiten betrachtet wird. Ich bin Elke Zimmermann und darf heute mit Hauptsache Mensch an den Start gehen mit der Frage, welche Bindung brauchen unsere Kinder? Einer, der sich sehr viele Gedanken zum Thema gemacht hat und immer noch macht, das ist Professor Gerald Hüther. Er ist Hirnforscher und Entwicklungsbiologe. Herr Hüther, was passiert denn mit den Kindern, wenn die allmählich die Lust am Lernen verlieren?
Ich glaube, dass wir nochmal darüber nachdenken müssen, was eigentlich Bildung ist und wie Bildung sich ereignet. In der Vergangenheit haben wir es uns damit ein bisschen einfach gemacht. Wir haben gedacht, dass die Kinder so eine Art leeres Gefäß sind, in das man jetzt Bildung hineingießen muss. Und je besser man das macht, desto mehr Bildung kommt dabei raus.
Wenn ich jetzt hergehe und sage, wir müssen den Kindergarten so reformieren, dass der auch noch zu einer Vorschule wird und dort jetzt auch Bildung geliefert wird, jetzt werden ja da schon die mathematischen Fähigkeiten, sprachliche Fähigkeiten speziell gefördert hin zum Schüler, ist das dann der richtige Weg?
Ich glaube, dass das ziemlich egal ist, ob man das so oder so macht, wenn man nicht grundsätzlich diesen Hauptpunkt ändert, der bei uns nicht ganz gut funktioniert. Bildung ereignet sich bei Kindern eben nicht, indem man etwas hineinführt, sondern indem man den Kindern Gelegenheit gibt, etwas zu erkennen und sich was zu erarbeiten. Also Bildung ist ein aktiver Prozess. Was Kinder brauchen, sind deshalb eigentlich keine Förderungsprogramme, wo ihnen nun schon wieder irgendetwas vorgemacht wird, wie sie es machen sollen. Was Kinder brauchen, sind Aufgaben, an denen sie wachsen können. Und das ist ja jedem Elternteil schon klar, wenn er nur kleine Kinder anschaut, die kommen mit einer unglaublichen Begeisterung, mit einer Lernlust, mit einer Neugier und einem Gestaltungsdrang auf die Welt und vor allen Dingen mit einer unendlichen Offenheit. Da braucht man ja nichts zu tun. Das ist ja schon da. Was wir für ein Problem haben, ist, dass das später verschwindet. Und das ist kein Naturgesetz. Das liegt auch nicht am Hirn.
Das versauen wir.
Da machen wir irgendwas falsch. Und wahrscheinlich ist es genau das, was wir falsch machen, dass wir das Kind nehmen wie ein Objekt, das nun mit Wissen abgefüllt werden soll. Und das lässt sich kein Kind gefallen. Oder andersherum, so funktionieren Kinder nicht. Wenn man denen keine Gelegenheit gibt, die Welt zu entdecken, dann bleiben sie blöd.
Wenn ich jetzt Eltern nehme, die ihre Kinder zur Schule bringen, dann wird ein Instrument vielleicht gelernt, es wird dann nachmittags muss man zum Ballett gehen als Mädchen, zum Fußball als Junge. Man hat dann da noch einen Kurs und die frühmusikalische Erziehung. Tut man dann den Kindern gar keinen so großen Gefallen damit?
Was wir brauchen, sind Erzieher, auch Lehrer, die begeisterte Weltentdecker sind und die diese eigene Freude am Entdecken und am Gestalten an diese Kinder weitergeben. Das heißt, wir brauchen andere Vorbilder. Auch natürlich begeisterte Eltern, die begeistert lesen, die begeistert arbeiten, die sich an dem, was es in dieser Welt zu entdecken und zu gestalten gibt, ständig freuen. Wenn Kinder solche Vorbilder nicht haben, wissen die nicht, wie schön Lernen sein kann. Wenn sie dann noch Eltern haben, die dann auch noch jeden Tag von der Arbeit kommen und sagen, ach, wie furchtbar, schon wieder musste ich arbeiten, dann ist das die beste Vorbereitung auf das spätere Leben. Nämlich, was soll so ein Kind für ein Interesse überhaupt noch daran haben, erwachsen zu werden und dann arbeiten zu gehen?
Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
Vorbilder sind gefragt. Eltern, die gerne Neues entdecken, Lehrer, die Lust machen, Aufgaben zu lösen und nicht nur auswendig zu lernen. Das fordert Gerald Hüther, Entwicklungsbiologe und Hirnforscher. Ja, was tue ich aber mit einem Kind, das keine Lust mehr hat?
Ich frage manchmal Eltern, wenn die dann mit ihrem computersüchtig gewordenen Jungen dann in die Klinik kommen oder mich anrufen, ratlos, wie sie dann sind, dann frage ich sie, sagen sie, wo waren denn eigentlich die Aufgaben, an denen ihr Junge hätte wachsen können? Und dann sagen die, Hausaufgaben. Oder, der hat doch immer den Mülleimer runtertragen müssen. Und darüber müssen wir mal nachdenken. Pflichterfüllung oder das Absolvieren von Schule, das umhergeschleppt werden von einem Bildungsprogramm zum nächsten und von einer Förderungsmaßnahme zur nächsten, das sind keine Aufgaben, an denen man wachsen kann.
Ja, aber Herr Hüther, was sind dann Aufgaben, an denen Kinder wachsen können?
Das ist eine Aufgabe, die wir uns selbst gesucht haben, in die wir uns mit all unseren Möglichkeiten und unseren Fähigkeiten einbringen, über die wir auch begeistert sind. Und das ist jetzt das Wesentliche, wenn wir es dann geschafft haben, und es muss schwierig sein, so schwierig wie nur irgendwie möglich. Aber wenn wir es dann geschafft haben, dass sich dann dieses Gefühl von Glück und ja fast Stolz einstellt und dass man stolz ist darüber, dass man so etwas hingekriegt hat. Fragen Sie mal die meisten Kinder, wann die das letzte Mal stolz gewesen sind und vor allen Dingen wo? Mhm. In der Schule? Nee.
Wie könnte das denn aussehen? Zum Beispiel, wenn es um Musik und den Klavier- oder Geigenunterricht geht.
Am besten wäre es natürlich, wenn man selbst als Elternteil so begeistert Musik machen würde, wie das bei Mozart in der Familie damals der Fall war. Und wo das Kind das gewissermaßen automatisch als ein Lebenselixier begreift, das so notwendig zum Leben dazugehört, dass man gar nicht leben kann, ohne Musik machen zu können. Und dann lernen die Kinder mit 2, 3, 4 Jahren eben jedes Musikinstrument, was man ihnen da nur anbietet. Und zwar nicht wegen Druck, sondern weil die anderen auch so eine große Freude daran haben.
Also da würde sich dann die Frage, hast du auch brav geübt, komplett erübrigen?
Dann erübrigt sich alles, weil es gibt ja dann nichts Schöneres, als in der Familie gemeinsam musizieren zu können, mit Einbeziehung der Kinder. Das heißt, wir wollen etwas, was in Wirklichkeit gar nicht geht. Wir selbst haben keine große Freude an Musik. Wir selbst können oftmals gar kein Instrument vernünftig spielen und wollen es jetzt unseren Kindern beibringen. Und da läuft man eben als Elternteil, aber das ist in der Schule ja nicht anders, ständig Gefahr, dass man das Kind zu einem Objekt macht. Zu einem Objekt der eigenen Wünsche. Und wenn das passiert, dann ist die Beziehung zu Ende. Das Kind merkt das natürlich, dass es jetzt nicht mehr so gesehen wird, wie es ist und so gemocht wird, wie es ist, sondern es muss jetzt auf eine bestimmte Weise sein, damit es dazugehören darf und weiter gemocht wird. Da haben sie die Beziehung kaputt gemacht und ohne Beziehung ist keine Erziehung mehr möglich.
Jetzt glaube ich, ist das größte Problem, dass die Eltern haben, dass sie ja das selber nie gelernt haben, wie es ist, eben aus der puren Freude am Lernen zu lernen. Müssen dann nicht die Lehrer, im Prinzip alle Menschen, die auch einen erzieherischen Auftrag haben, dann komplett umdenken?
Ja, mit dem Müssen, das gefällt mir nicht.
Es wäre
ja für sie ein großer Gewinn. Es wäre doch großartig, wenn plötzlich alle Lehrer morgens aufwachen und sich freuen, dass sie jetzt in die Schule gehen dürfen, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an die Kinder weiterzugeben. Das ist nun leider so in Deutschland nicht. Wohlgemerkt, das ist nicht ein Naturgesetz, dass es nicht so sein kann, sondern es gibt Länder, Skandinavien ist ein schönes Beispiel auch, dort ist es so, dass sich die Schüler sehr wohl durch ihre Lehrer in ihren Lernanstrengungen unterstützt fühlen. Diese Frage ist ja bei dem PISA-Vergleich auch an alle Kinder gegangen, wie sehr fühlt ihr euch unterstützt? Und da teilen die skandinavischen Kinder ihren Lehrern Einsen und Zweien aus, in Deutschland Fünfen und Sechsen. Was wirklich schlimm ist, ist, dass die Eltern da nicht aufschreien angesichts einer solchen Einschätzung des Kindes. Und es kommt ja auf die subjektive Einschätzung des Kindes an. Wird es von seinem Lehrer unterstützt oder nicht?
Wie weit spielt das eine Rolle, dass die Eltern da eben ja dazusehen und sagen, naja, da musst du dich anpassen an die Erwachsenen und nicht umgekehrt das, was ja sie fordern?
Ja, die Eltern haben ja alle diese unglücklichen Lernerfahrungen in der Schule gemacht. Also auch diese Eltern sind alle der Meinung, dass Schule gar keinen Spaß machen kann. Das sieht man ja auch, wenn man die mal sieht, wenn die in so einen Elternabend kommen. Die haben ja alle so ein ganz komisches Gefühl, als ging es zum Zahnarzt. Das heißt, in denen drin sitzt tief diese alte Angst vor Schule und die wird schon mal unbewusst an die Kinder weitergegeben. Und sei es auch nur so, dass man morgens, wenn die Mutter da am Bett steht und das Kind ein bisschen krank ist, sagt, heute brauchst du nicht in die Schule. Das reicht. Damit hat man gesagt, dass Schule eigentlich eine Strafe ist. Der richtige Satz müsste heißen, das ist schade. Jetzt heute musst du zu Hause bleiben und darfst nicht in die Schule.
Danke soweit, Professor Gerald Hüther. Gleich spreche ich mit einem jungen Mann, der nie in der Schule war. Und stellen Sie sich vor, es ist trotzdem was aus ihm geworden.
Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
Der Hirnforscher Professor Gerald Hüther hat gerade schon festgestellt, dass Vorbilder sehr, sehr wichtig sind. Denn dann kommt die Bildung quasi von selbst. André Stern ist so einer, der sich immer Aufgaben gesucht hat. Der 39-jährige Franzose hat nie eine Schule besucht, spricht aber einige Sprachen und hat mehrere Berufe gelernt. Und sein Deutsch ist ziemlich gut, wie Sie gleich hören werden.
Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
In Deutschland besteht Schulpflicht. Wer dem entgehen möchte, der muss auswandern. Ich bin Elke Zimmermann und spreche mit André Stern. André Stern lebt in Paris. Er ist in Frankreich aufgewachsen. Der Vater ist Franzose, die Mutter Algerierin. Die Großeltern sind deutsch. Beide Eltern sind Pädagogen und nachdem in Frankreich keine Schulpflicht wie in Deutschland besteht, haben sie sich für sich beschlossen, dass ihre Kinder nicht zum Schulbesuch gezwungen werden. Herr Stern, hatten Sie nicht doch irgendwann mal Lust, sich eine Schule von innen anzuschauen?
Ich wollte es nie probieren, wahrscheinlich weil das, was ich gesehen habe von der Schule, was ich mitbekommen habe, nicht sehr appetitlich war. Die Kinder waren gestresst um mich herum, wie in die Schule gingen. Die Kinder waren gestresst, hatten keine Zeit zum Spielen, mussten Hausaufgaben erledigen, wenn sie mit der Schule fertig waren und so weiter. Und dazu kam noch, dass die Kinder mich immer wieder gefragt haben, in welche Klasse gehst du? Dann sagte ich, ich gehe gar nicht zur Schule. Dann antworteten die Kinder immer, Mensch, hast du Schwein.
Und trotzdem haben sie gelernt. Wie haben sie das gemacht?
Es gibt verschiedene Arten der Strukturen. Es gibt die eigenen Strukturen. Zum Beispiel stehe ich, seitdem ich eigentlich ein Kind bin, jeden Tag um 6 Uhr auf und übe. Das ist eine eigene Struktur. Das ist nur von mir so gestaltet. Dann gibt es natürlich die familiären Strukturen, zum Beispiel zusammen essen. Oder dass man am Montag eine Weile, zum Beispiel sind wir jeden Montag aufs Land gefahren. Das sind familiäre Strukturen. Dann gibt es auch gesellschaftliche Strukturen. Und die sind sehr stark vorhanden in einem Alltag. Beispiel Rechtsfahren oder Sonntag. Dinge geschlossen, die sonst offen haben. Man meint immer, ein Kind, das nicht zur Schule geht, das frei ist, kennt keine Strukturen. Das stimmt nicht. Rituale sind vorhanden. Kinder mögen Dinge, die nach einem, ja, in einem gewissen Ablauf geschehen. So war es bei uns und der Rest war sehr verschieden, je nach Zeiten, Interessen und so weiter. Als ich mich für die Literatur interessiert habe, dann habe ich mich ja ausschließlich mit der Literatur auseinandergesetzt. Das heißt, meine Tage waren damit voll. Meine Wochen auch, die Monate auch, so dass ein typischer Tag oder eine typische Woche schwer auseinanderzunehmen ist, um zu sagen, am Montag ist das passiert, am Dienstag dies oder jenes, weil das sehr stark von diesen verschiedenen Interessen, von diesen verschiedenen Leidenschaften und so weiter geprägt war.
Sie haben gesagt, Sie haben die Literatur entdeckt. Haben dann die Eltern geholfen? Haben Sie das völlig frei und von selber alles gefunden? Oder hatten Sie dann doch irgendwelche Lehrer, die den einen oder anderen Tipp für Sie hatten?
Also ich habe Kurse besorgt. Ich habe verschiedene Berufe erlernt. Natürlich mit Leuten, eigentlich Meistern. Als ich Gitarrenbau lernen wollte, da hat mich ein Gitarrenbaumeister, Vernichel in der Schweiz, ja, von A bis Z auf diesem Weg begleitet. Das ist ein Meister. Als ich mich für Metalltreiben so interessiert habe, da hat mir das jemand beigebracht, der das konnte. Natürlich. Meine Eltern haben nichts angeboten. Meine Eltern haben die meisten Fragen, die ich gestellt habe, nicht beantworten können, waren aber froh drum, neue Bereiche kennenzulernen und mich zu begleiten, indem wir da Antworten gesucht haben, gemeinsam. Wir haben vor allem gemeinsam gelebt. Das war der entscheidende Punkt und wir haben Dinge gemeinsam entdeckt. Manchmal haben meine Eltern Dinge entdeckt, die für mich sehr wichtig geworden sind und manchmal habe ich Dinge kennengelernt, die plötzlich einen Platz in ihrem Leben belegt haben und so weiter. Noch einmal ist das schwierig, das so genau darzustellen, weil da so viel Verschiedenartigkeit vorhanden ist. Und dieser Begriff ist in meiner Kindheit sehr wichtig gewesen und ist noch immer sehr wichtig. Die Verschiedenartigkeit ist wünschenswert, in Ordnung, anregend und so weiter.
Nun gibt es ja viele Menschen, besonders hier in Deutschland, die sich überhaupt nicht vorstellen können, zwar zu lernen, aber dann kein Zeugnis oder ein Diplom vorweisen zu können. Haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie sich bei einer Firma zum Beispiel beworben haben und abgelehnt worden sind, weil Ihnen irgendein Papier fehlt?
Ist noch nie vorgekommen. Ich habe eine etwas andere Erfahrung gemacht in meinem Berufsleben, nämlich dass die Qualifikation eigentlich nicht zählt. Das Einzige, was wirklich zählt, das wirklich wichtig ist, ist die Kompetenz. Und wenn ich kompetent bin in irgendeinem Bereich, und wenn man diese Kompetenz auch braucht, da bekomme ich die Arbeit, da bekomme ich die Stelle, da bekomme ich den Job. Egal, ob ich ein Diplom habe oder nicht, weil es für den Arbeitgeber logischerweise auf die Kompetenz ankommt und nicht auf die Qualifikation. Also ich habe noch nie gesehen, dass ich Lösungen habe anbieten können, also dass sie nicht angenommen worden sind, weil ich nicht diplomiert gewesen war. Immer wieder werde ich in manchen Bereichen ja gefragt, weil ich kompetent bin und nicht, weil ich qualifiziert oder nicht qualifiziert bin.
Um welche Berufe und Fähigkeiten sich das handelt, darüber spreche ich gleich noch mit André Stern, der nie eine Schule besucht hat.
Hauptsache Mensch, weil jeder zählt.
Was wirklich zählt, war für André Sterns Eltern, dass ihre Kinder sich ihre Aufgaben selbst suchen, dass sie Freiraum haben, um sich zu entwickeln. Und andererseits haben sie dafür gesorgt, dass es dann zum jeweiligen Thema auch die passende Hilfe gab. André Stern, was haben Sie denn so ohne Schule alles gelernt?
Oh, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Zum Beispiel wollte ich eine Weile, jedes Mal habe ich gedacht, das ist mein zukünftiger Beruf. Auch als ich relativ jung war, 12-jährig war und Metalltreiben gelernt habe. Oder ich habe Lesungen im Collège de France besucht und hätte vielleicht Ägyptolog werden können. Ich habe Tanzkurse besucht. Ich habe also wirklich vom Tanzkurs bis zur Technik hinaus zu Algebra oder zu Englischtunnen oder zu, also so verschiedene Kurse, so verschiedene Richtungen, Dinge, die gar nicht miteinander verknüpft sind. Manche, die künstlerisch waren, andere, die sehr technisch waren, andere, die sehr wissenschaftlich waren und so weiter. Ich habe eine Weile gemeint, ich werde Automechaniker oder ich werde Formel-1-Fahrer und ich wollte vor allem Astronaut werden.
Ja klar. In welchem Beruf arbeiten Sie heute oder sind Sie immer noch so universell interessiert?
Nein, also Sie werden bemerkt haben, manche Dinge kann ich nicht gut voneinander unterscheiden und das ist an sich schon eine Antwort. Zum Beispiel, ich kann nicht Privatleben und Berufsleben voneinander unterscheiden. Hobby und Job sind für mich keine Gegensätze. Also habe ich Schwierigkeiten, das darzustellen, was jetzt mein Beruf ist oder nicht, aber doch, ich bin Musiker, ich bin Autor, ich bin Journalist und ich bin Gitarrenbauer. Das sind meine vier Richtungen und ich bin mit denen eigentlich ziemlich beschäftigt. Es gibt weitere Beschäftigungen, aber das sind meine vier Berufe und die liebe ich, das sind meine Traumberufe. Ich wollte schon immer Musiker werden. Nachdem ich zuerst Astronaut eben werden wollte, wollte ich Buchautor werden und das bin ich heute. Also meine Berufe liebe ich und die habe ich immer schon ausüben wollen.
Nun haben Sie ja das Buch geschrieben, in dem Sie über Ihre Kindheit schreiben und ich war nie in der Schule, heißt das. Sie sind also gegen Schulpflicht oder sollen Schulen generell abgeschafft werden?
Sie werden bemerkt haben, ich bin nicht für die Abschaffung der Schule. Das wäre heute eine Katastrophe, wenn man die Schule abschaffen würde. Ich will auch nicht Leute dazu gewinnen, aber ich glaube, dass die Schulpflicht abgeschafft gehört. Weil das in einem demokratischen Land nicht möglich ist, dass Eltern die Möglichkeit nicht haben, für sich und ihre Kinder zu entscheiden. Es ist so, dass die meisten Eltern gar nicht wissen, dass man ohne Schule glücklich werden kann. Die meisten meinen, ohne Schule wird man asozial, Analphabet, man kriegt keinen Job, keine Freunde und so weiter. Wenn man schon davon erzählt, wenn man davon ein wenig mehr erzählen würde, würden die Eltern darüber nachdenken. Aber dann hätten sie die Möglichkeit, nicht zu entscheiden. Das ist ein Übel, aber man kann ausziehen. Wie gesagt, ich kenne Eltern, die ausgezogen sind, weil ihnen wichtiger war, frei entscheiden zu können, als in Deutschland zu leben. In einem demokratischen Land ist das jetzt meines Erachtens ein wenig problematisch, aber es bedarf zuerst der Information, dass man überhaupt weiß, dass es das gibt.
Sie selbst sind 1971 geboren, marschieren jetzt auch stramm auf die 40 zu. Lernen Sie weiter immer Neues oder geht es jetzt eher um die Vertiefung von Ihrem Wissen?
Also das Lernen hört nie auf, wirklich nie. Zum Beispiel lerne ich im Moment etwas ganz Neues, das Vatersein. Das ist ein Neuland, da muss ich was Neues lernen und ich freue mich sehr darauf. So wie jeder entdecke ich im Alltag unzählige Lücken. Nun, ich habe nicht erfahren, dass Lücken schlimm sind. Ich habe nicht die Erfahrung, dass man sich für Lücken schämen muss. Also freue ich mich auf jede Lücke, weil das freier Raum ist für neues Wissen zum Beispiel. Und ich habe auch nie nach Lücken gesucht, um darin zu üben, was ich nicht kann, sondern habe immer wieder das geübt, was ich gut kann, damit ich es besser kann. Und so, das meine ich mit einem Lernen, das nie aufhört. Und da gibt es jeden Tag noch mehr zu lernen. Und je mehr man lernt, umso mehr gibt es zu lernen. Und daran arbeite ich alltäglich.
Ich glaube, daran sollten wir alle arbeiten.